Heute wenden wir uns der vorletzten Bitte zu, die das Vaterunser uns lehrt zu beten. Und die Auswirkung dieser Bitte können wir dann nachher in der Taufe richtig beobachten. Wo sowas geschieht, wo ein Mensch sowas tut, drückt er es dann auch aus, es drückt sich aus. Die Bitte, die Jesus uns lehrt zu beten, ist auch eine recht einfache. Ich lese sie mal nach dem Text der Luther-Übersetzung. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Eine Aufforderung, die irgendwie, wir gucken die gleich noch im Text genauer an, die ziemlich krass ist. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das Vaterunser ist ja ein Gebet, das wir zusammen zu beten haben. Wir haben ja gelernt in dieser Reihe, dass man das Vaterunser nicht alleine beten kann. Es ist ein Wir-Gebet. Und wenn Jesus uns lehrt zu beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, dann heißt es, dass wir alle schuldig werden. Vergib uns unsere Schuld. Wir alle werden schuldig. Und andere werden an uns schuldig. Jesus definiert und sagt, das ist der Rahmen des Lebens. Das geschieht. Schuld ist ein Thema in dieser Welt. Schuld ist ein Thema, an dem wir in unserer Gesellschaft leiden. Schuld geschieht im zwischenmenschlichen Bereich, in engsten, vertrauten Beziehungen, wo Vertrauen und ewige Treue geschworen wurden. Auf einmal ist Schuld mitten in einer ganz schönen Ehebeziehung. Da ist Schuld zwischen Vätern und Kindern. Da ändern sich Situationen. Keiner hat's gewollt, keiner hat's gesucht. Und doch steht Schuld trennend zwischen uns. Aber Schuld geschieht auch in unseren Schulen, unseren Arbeitsplätzen, wie Leute miteinander umgehen. Auf einmal ist Schuld da. Unsere Gesellschaften, der Wirtschaft. Schuld ist ein Thema an unseren Familientreffen. Wir gehen ja auf Weihnachten zu. Und dann wird man wahrscheinlich reden und sagen, hey, hast du schon gehört? Stell dir mal vor, was die gemacht haben. Schuld ist ein Thema, das die Society beschäftigt. Da werden ganze Blätter in Vierfarbdruck und Sechsfarbdruck produziert, die so deutlich machen, was bei Leuten alles schief geht. Schuld ist ein Thema in Frühstückspausen, bei Facebook. Schuld wird getwittert. Schuld ist Bestandteil unseres Lebens. Schuld belastet unsere Sozialkassen. Schuld macht uns krank und macht unsere Gesellschaft krank. Schuld führt dazu, dass Ungerechtigkeit in dieser Welt ist. Und schließlich führt Schuld auch dazu, dass wir unsere Natur ruinieren. Hinter all dem steckt diese Schuld. Wo ist dir in dieser letzten Woche Schuld begegnet? Wo bist du in der letzten Woche auf Schuld gestoßen? Aber wenn Jesus uns diese Aufforderung gibt und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, wenn wir das also beten sollen, dann redet er nicht über die allgemeine Schuld der Welt oder die Schuld, die so bei anderen geschieht, sondern er redet über unsere Schuld. Es geht jetzt nicht um andere Leute, sondern vergib uns unsere Schuld. Und die Schuld, die andere in unser Leben hineinbringen, um die geht's. Und diese Zeile im Vaterunser, die ist nicht einfach zu beten. Wer diese Zeile beten soll, vergib uns unsere Schuld, muss bereit sein, seinen Schuldigern auch zu vergeben. Man kann diese Zeile nicht beten und gleichzeitig bei sich Ärger und Groll anderer festhalten. Das ist nicht möglich. Und es reicht auch nicht, die Vorteile von Vergebung zu kennen, von ihrem Nutzen überzeugt zu sein, an ihre Notwendigkeit zu glauben, sondern Jesus fordert in diesem Gebet auf, dass man selbst vergibt. Vergebung ist das Gegengift Gottes gegen das Gift der Schuld in dieser Welt. Es ist sein Gegengift. Es ist das, was unsere Gesellschaft, unser eigenes Leben, unser Miteinander grundlegend und dauerhaft verändert, wenn wir lernen zu vergeben. Der Kirchenvater Augustinus, ich habe hier mal die älteste von ihm bekannte Darstellung mit abgebildet, gibt es leider nur sehr klein. Der Kirchenvater Augustinus hat es dann so formuliert und hat gesagt, zuweilen vergibt der Mensch mit dem Mund und behält es mit dem Herzen. Und damit drückt er das Problem bei Vergebung aus. Vergebung ist durchaus mit dem Mund leicht auszusprechen. Ich vergib dir. Aber die entscheidende Frage ist, was in unseren Herzen passiert. Die Vergebung, von der Jesus spricht, ist eine Vergebung, die tief von innen kommen muss, die aus dem Herzen kommen muss. Und so ist Vergebung eine enorme Herausforderung, die Gott uns hier in diesem Text gibt. Ich habe euch jetzt den Luther-Text gelesen und ich finde die Luther-Übersetzung klasse. Ich finde, was der Mann Martin Luther zustande gebracht hat, ist sensationell. Aber an dieser Stelle hat er nicht genau übersetzt. Und ich muss mit euch in die genaue Übersetzung mal reinschauen. Was steht denn da wirklich? Im Grundtext steht es so: Und vergib uns unsere Schulden, Plural, also wir haben nicht nur eine Schuld, sondern wir alle produzieren Schuld am laufenden Band, wie auch wir unseren Schuldnern, ist auch nicht einer, der bei uns in der Schuld steht, es sind die vielen, wie auch wir unseren Schuldnern, und dann der Hammer, vergeben haben. Ich lese es jetzt nochmal in einem Satz: Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Jesus erklärt ja die Bitten des Vaterunsers in der Bergpredigt, wo dieses Gebet steht. Und wir gucken zwei Verse weiter, da erklärt er, was er hier meint. Dort lesen wir: Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehung auch nicht vergeben. Also ich finde es krass. Also das schnürt mir die Luft ab. Mir vorzustellen, dass mein Umgang mit Leuten, die mir gegenüber schuldig werden, wie ich mit ihnen umgehe, eine direkte Auswirkung darauf hat, wie Gott zu meiner Schuld steht. Das finde ich eine massive Herausforderung. Also wenn man mal so diese frommen Garnierungen mal wegnimmt und ganz puristisch auf diesen Text guckt und fragt, was sagt der? Der sagt einen richtigen Hammer. Kann das wahr sein? Gott macht, Jesus macht in diesem Gebet die Frage der Vergebung zur Schlüsselfrage des Glaubens und des Lebens. Und zwar Schuld, die wir tun, und dann gibt es ja noch diese Unterlassungsschuld, Dinge, die wir tun sollten, aber nicht tun. Das sind die Begehungssünden, so heißt es in alter Sprache, und die Unterlassungssünden, die man begehen kann. Wir, die wir lange mit Gott irgendwie unterwegs sind, wir haben ja nicht vielleicht so viele Begehungssünden. Wenn man so einen Christen fragt, der lange unterwegs ist, was hast du denn für Sünden gemacht diese Woche? Ich habe schon manchmal erlebt, dann stehen dann Leute da, ich so eine freche Frage stelle. Die stellt man ja eigentlich nicht so. Ne? Also hinzugehen und sagen, du sag mal, was ist die Schuld deines Lebens die Woche? Sag mal, kann es ein bisschen mehr Distanz, so redet man nicht miteinander. Aber so mancher, der hat sich darauf eingelassen und dem fiel wenig ein. Ich kann das gut nachvollziehen, es geht mir immer wieder genauso. Aber auf dem Themenfeld der Unterlassungssünden, da fällt mir dann viel mehr ein. Wir Christen sind nicht unbedingt so die Typen, die so stehlen und lügen, obwohl bei Lügen würde ich es gar nicht so ganz sicher sein. Also wir sind ja nicht so die krassen Sünder, ja. Aber in dem, was man unterlassen könnte, ich glaube, da ist auch bei uns ganz gut was im Paket mit drin. Und nun knüpft Gott die Bereitschaft, uns unsere Schuld zu vergeben, daran, ob wir unseren Schuldigern vergeben. Das ist eine richtig harte Frage. Wie sollen Eltern der Person vergeben, die in Trunkenheit ihr Kind über den Haufen gefahren hat? Ich meine, mal so eine Aussage Jesu und jetzt hier diese konkrete Situation. Oder was sage ich dem Geschäftsmann, der von seinem ehemaligen Geschäftsfreund so betrogen worden ist, dass am Ende seine Unternehmung Konkurs ging? Du vergib dem, du bist jetzt lebenslang ruiniert, Hartz IV. Oder was soll ich der Tochter sagen, die von ihrem Vater missbraucht wurde? Diese Forderung von Jesus kann ganz schön auch zu einer Überforderung werden, oder? Also ich meine, es kommt einfach aufs Gewicht der Sünde an, der Schuld. Wie schwer das Unrecht wiegt, macht deutlich, wie schwer diese Aufforderung ist, zu vergeben. Und deswegen sollten wir Christen, die wir das zitieren, nie leichtfertig diesen Satz in die Runde schmeißen. Es gibt ganz schön gewichtige Schuld. Hätte Jesus, hat jemand mal gefragt, hätte Jesus denselben Satz so gesagt, wenn er verzweifelte Eltern mit einem toten Kind im Arm gehabt hätte? Hätte Jesus auch gesagt, du vergib dem, der dein Kind umgebracht hat? Das Tolle ist bei Jesus, als er am Kreuz hängt und unschuldig hingerichtet wird, vergibt er seinen Mördern. Jesus lehrt nicht nur so einen philosophischen Satz wie Epikur oder andere Philosophen, die in ihren Elfenbeintürmen saßen, sondern die Dinge, die Jesus sagt, die finden wir in seinem Leben wieder. Jesus lebt, was er redet. Er lebt vor, was er redet und erwartet von uns. Wenn man jetzt diese Vergebungsbitte verstehen will, wie ist es denn genau mit der Vergebung? Dann muss man es aus dem Herzen Gottes versuchen zu begreifen. Wer ist Gott? Wie ist Gott? Und wenn man ein bisschen sich vor Augen hält, wie Gott ist, kann man ein Stück mehr verstehen, was diese Bitte meint. Und Gott in seinem tiefsten Wesen, das ist seine Hauptbeschreibung, er ist Liebe. Das heißt, wenn er uns auffordert, Menschen zu vergeben, die uns ganz stark Unrecht getan haben, die uns einen großen Schmerz bereitet haben, dann hat er irgendeine liebevolle Absicht. Was ist die Absicht Gottes? Was bewirkt Vergebung, wenn sie geschieht? Der Frage kann man sich leichter nähern, wenn man die Frage stellt, was geschieht im Leben eines Menschen, wenn er nicht vergibt? Irgendwie ist manchmal so das Negativbeispiel, das sagt es einem drastischer. Was geschieht, wenn wir nicht vergeben? Ein Mensch, der nicht vergibt, der zerbricht vielleicht daran, was er erlebt hat. Er resigniert und zieht sich vielleicht aus dem Leben zurück. Er wird depressiv. Eine Last legt sich auf seine Seele und er kann mit der Last nicht umgehen. Ein Mensch, der festhält, was ihm zugestoßen ist und es nicht los wird, wenn es ein introvertierter Mensch ist, wird es eine große Last auf sein Leben legen. Menschen, die mehr extrovertiert sind, die werden vielleicht innerlich bitter werden. In ihnen wächst so eine giftige, stachelige Pflanze, die sich in alle Bereiche des Lebens ausbreitet und sie erleben, dass ihr ganzes Leben vergiftet wird. Denkt mal mit mir so einen kurzen Moment da rein. Vielleicht kennt ihr ja Menschen, denen Schlimmes widerfahren ist im Leben und die das nicht loswerden. Vielleicht habt ihr so Leute in eurem Umfeld. Denkt mal, wenn ihr sie habt, an sie. Was für Gesichtszüge haben die? Wenn die anfangen zu sprechen, was sind so ihre Themen und was ist ihre Grundhaltung im Sprechen? Was ist ihre Ausstrahlung? Wie erleben die das Leben? Wie erleben die, was um sie herum geschieht? Ist für sie das Glas mehr halb voll oder halb leer? Ist die Welt eher hell oder dunkel? Wie erleben Menschen dieses Leben, die von dieser Schuld belastet, diese Last nicht loswerden und eine Bitterkeit in ihnen gewachsen ist? Am stärksten kann man es sicher im Reden rausfinden. Und dann habe ich Menschen in meinem Leben getroffen, denen auch Schweres widerfahren ist, die auch richtig schwere Erfahrungen haben, aber die diese Schwere abgetrennt haben, die sich von der Schwere distanziert haben durch Vergebung. Und das sind Menschen, die mich zutiefst beeindrucken. Leute mit schweren Lebenserfahrungen. Zum Beispiel so eine Corrie ten Boom, die in Nazi-Deutschland massivste Konzentrationslagererfahrung hat und vor der Frage stand, werde ich vom Hass den Deutschen gegenüber getrieben bleiben oder werde ich ihnen vergeben? Und es nicht eine Frage ist, die man mal eben nebenbei in einem Gottesdienst mit einem guten Gefühl im Rücken beantwortet, sondern die eine existenzielle Frage wird, mit der Mensch ringt und kämpft, aber sie sich dann durchringt, dem Gebot Gottes mehr Raum zu geben als ihren natürlichen Gefühlen, die sie hat, und ihr ganzes Leben anders verläuft. Und mir sind so Leute immer wieder auch im kleinen Rahmen begegnet und dann zu beobachten, wie anders sie doch sind. Gleiche Erfahrung, gleiche Schwere der Schuld, aber so ein anderer Umgang. Menschen, die nicht bereit sind, die Schuld loszulassen, in denen wächst, wenn sie dann extrovertierte Leute sind, vielleicht Wut und Hass und sie sinnen auf Rache. Diese Menschen wollen nicht loslassen und deswegen lässt es sie nie los. Das ist das Thema ihres Lebens. Wann immer man mit ihnen redet, sie kommen immer auf dieses Thema. Ihr ganzes Menschenbild wird geprägt von diesem Thema. Es geht immer wieder darauf zurück. Da ist dieser Schmerz, diese Schuld, dieses tiefe Leid und alles wird im Lichte dieses Leides verstanden und interpretiert. Und in ihren Gedanken tausendmal rächen sie sich und sie haben Fantasien und sie träumen davon und ihr ganzes Leben ist davon geprägt, wie dieser Hass seinen Ausdruck findet und sie sinnen auf Rache. Manche schreiten sogar zur Tat und in dem Moment, wo man diese Rache auslebt, hat man einen kleinen Augenblick der Befriedigung. Die Befriedigung liegt dann darin, dass der andere auch den Schmerz erlebt, den ich habe. Im Schmerz fühlt man sich dann verstanden. Und nach ganz kurzer Zeit kommt wieder dieses dumpfe Gefühl in der Seele hoch, diese Leere, dass selbst wenn ich anderen Schmerz zufüge, in mir diese Leere bleibt. Ich werde es nicht los. Wer nicht vergibt, bleibt gebunden an diese Schuld und an den Täter. Wer nicht vergibt, der gibt dem Täter Macht über sein Leben. Er lebt in einer lebenslangen Gefangenschaft. Das ist das Brutale an diesem. Wenn man nicht vergibt, man bleibt Gefangener dieser Situation. Man ist Opfer im ersten in dem Moment, wo einem die Schuld zugefügt wird, und man bleibt unter der Last dieser Schuld. Und es macht das Leben kaputt. Wer nicht vergibt, der lässt ungebremst die Wirkung dieser Schuld und der Verletzung und der Kränkung sein Leben zu, dass manche körperlich krank werden. Und das will Jesus verhindern. Vergebung der Schuld hat das Ziel, dass diese negative Wirkung, diese niederdrückende, diese zerstörende Wirkung in unserem Leben aufhört. Und solange ich kämpfe, das ist immer so der Gedanke, der darf nicht so davonkommen, der hat mich so verletzt, der hat mich so frustriert, der darf nicht einfach so davonkommen. Dieser Nazi, der in Ingolstadt lebt und jetzt Ende 80 ist und der juristisch nicht belangt werden kann und Opfer des Nazi-Regimes haben ganz starke Emotionen, der darf nicht so davonkommen. Aber die Bibel sagt, Gott wird am Ende ein gerechtes Gericht halten und er wird nicht davonkommen. Egal, wer was auf dieser Welt macht, eines Tages werden wir Rechenschaft abgeben, jeder. Und das Gute ist, gerade für den, der leidet unter dieser Schuld, das gute Nachricht ist, er wird nicht davonkommen. Und in dem Wissen, dass Gott am Ende gerecht alles klären wird, kriegt der Christ diese innere Freiheit zu sagen, und ich lasse ihn jetzt los. Ich werde diesen Menschen, der mir so weh getan hat und der mir aktuell so weh tut, nicht weiter Macht über mein Leben geben, indem ich diese Schuld festhalte. Nach dem Neuen Testament ist Vergeben der einzige Weg, dem erlittenen Unrecht die Macht zu nehmen. Viele Christen, die treffen auf diese Aufforderung der Vergebung ganz am Anfang. Wenn man Christ wird, ist das ja einer der ersten Gedanken, die man über das Christentum begreift. Gott vergibt und wir sollen vergeben. Das ist irgendwie eine recht einfache Sache. Kann man schon in der Kinderstunde lernen, wenn man als Kind in so eine Kirche irgendwo mitgenommen wird. Das ist so ein Grundsatz. Und ich habe das in den letzten zwei Jahrzehnten so oft erlebt, dass Leute gesagt haben, könnten wir, die als Christen sehr engagiert versuchten zu leben, könnten wir nicht tiefer in die Bibel einsteigen, mehr Schwarzbrot in der Predigt haben, tiefere Einsicht gewinnen. Und diese Forderung ist mir als Pastor sehr bekannt, die höre ich regelmäßig, die gehört dazu. Und während ich das so höre und Menschen kennenlerne, fällt mir auf, dass ich Leute habe, die ein enormes Bibelwissen haben, aber eine Unvergebenheit in ihren Herzen. Dass mir über die Jahrzehnte das Gefühl gewachsen ist, diese Gebetszeile, die wir da zu beten haben, die ist nicht Erstklässlerwissen, die ist Abiturwissen und in der Umsetzung ein Schwarzbrot, an dem man so lange kauen muss, bis man es zerkleinert hat. Vielleicht braucht es fast das ganze Leben. Diese Zeile, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern oder wie wir unseren Schuldnern vergeben haben, eine große Herausforderung im Leben. Aber Christen haben das immer wieder gemacht. Von den ersten Christen bis in unsere Tage. Selbst schwierigste Situationen wurden immer wieder in einem langen, beschwerlichen Prozess vor Gott und mit Gott bearbeitet. Und wo immer Christen das Prinzip Gottes, der selbst vergibt, anwenden, kommt Befreiung in ihr Leben. Es beginnt nie mit einem Gefühl, es ist immer eine Willenserklärung, immer eine Bereitschaft, sich an das zu halten, was Jesus sagt, in dem Wissen, er hat recht. Ich lehne mich bei ihm an. Dieser Rat ist wirklich gut für mein Leben, für meine Seele, für meinen Verlauf. Jesus hat sogar am Kreuz seinen Mördern vergeben. Das ist das Beispiel, was Christen vor Augen haben. Und in dieser Zeile des Vaterunsers kriegen wir beigebracht, wir alle werden schuldig. Was machen wir mit unserer Schuld? Christen sind eingeladen, mit ihrer Schuld nicht allein zu bleiben. Schuld spricht nicht das letzte Wort über unser Leben. Schuld muss nicht unser Leben zerstören, unsere Beziehungen zerstören, unsere Familien zerstören, unser Arbeitsklima zerstören, unsere Welt, unsere Natur zerstören. Das letzte Wort über unser Leben spricht nicht die Schuld, sondern Jesus Christus stirbt am Kreuz, damit Vergebung von Schuld grundsätzlich möglich ist. Ein Christ ist ein Mensch, der das annimmt. Christ wird man in dem Moment, wo man dieses Angebot Gottes annimmt und die Einsicht hat, nicht selbstgerecht ist, sondern die Einsicht hat, ich bin Schuldiger und ich brauche Vergebung. Und der Mensch geht zu Gott und bittet diesen Gott um Vergebung, der in Jesus Christus Mensch wird und stirbt. Und dadurch wird er Christ. Unsere Täuflinge, die werden nicht Christ, wenn sie jetzt hier getauft werden. Wir glauben nicht an die Taufwiedergeburt. Wir glauben nicht, dass eine Handlung mit Wasser, hier viel Wasser, einen Menschen zu einem Christen macht. Ein Mensch wird Christ, wenn er versteht, dass er vor Gott nicht bestehen kann, dass er schuldig ist und schuldig wird und dass er mit dieser Schuld alleine nicht klarkommt, dass er sie nicht für sich klären kann, dass er Gott braucht. Und er nimmt das Angebot Jesu Christi an, der stellvertretend für die Schuld des Christen, des Menschen stirbt, der sich zu ihm wendet, und dadurch wird er Christ. Und er bekennt öffentlich, ich werde es nachher noch kurz erklären, wie er das macht, so wie Jesus gesagt hat, dass es tun soll. Aber Christ wird er nicht durch die Taufe, die vier, die wir heute taufen, werden dadurch nicht Christen. Sie sind Christen. Sie folgen Jesus schon nach. Das ist ein wichtiger inhaltlicher Zusammenhang. Aber der Punkt ist, wenn dann der Christ dann in dieses Leben der Vergebung eintritt, selber Vergebung empfängt und beginnt selber Vergebung zu gewähren, dann kommt Freiheit in sein Leben. Die Tür geht auf in eine neue Welt, in eine neue Art zu leben, in eine neue Zukunft. Und das wollte ich dann doch gerne, bevor wir jetzt gleich die Zeugnisse der Täuflinge hören, wollte ich doch fragen, wer von uns müsste heute Morgen so einen Schritt gehen, der vielleicht schon ganz lange Christ ist oder vielleicht nie sich entschieden hat, als Christ zu leben? Wer von uns ist in der Situation, dass erlittene Schuld, erlittenes Unrecht Macht über ihn gewonnen hat und bis heute sein Denken, sein Fühlen, sein Träumen, sein Verhalten, sein Reden davon geprägt und bestimmt ist? Ich möchte dir heute Morgen im Namen von Jesus Christus sagen, da gibt es eine Tür raus. Man muss nicht gefangen bleiben in diesem Raum. Es muss nicht dunkel und muffig bleiben. Da gibt es eine Tür. Wenn man die öffnet, kommt Lichtstrahlen hinein. Das blendet einen im ersten Moment. Man sieht nichts. Aber dann gewöhnen sich die Augen dran. Und dann merkt man, dafür bin ich eigentlich bestimmt. Eigentlich ist mein Leben dafür bestimmt, am Licht zu leben und nicht in irgendeiner Dunkelheit. Und das ist das Angebot, das Jesus uns macht. Wer also das Vaterunser betet, und das machen ja Millionen auch an diesem Sonntag. Und ich weiß nicht, ob diese Zeile gedankenlos gebetet wird. Es ist eine richtig große Herausforderung. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Wer sich auf diesen Weg macht, der erlebt Befreiung. Der Weg ist schwierig, ich will das ganz offen sagen. Je schwerer das Unrecht ist, je schwerer ist der Weg der Vergebung. Ich habe den Weg der Vergebung letztes Jahr in zwei Predigten erklärt, die mit dieser Predigt im Internet bereitstehen, dass man sie sich dann ab heute Abend runterladen kann und auch mal den Weg noch durchdenken kann. Es ist kein einfacher Weg, aber es ist ein lohnender Weg. Es ist der Weg in die Freiheit. Unsere vier Täuflinge haben sich entschieden, den Weg in die Freiheit zu gehen. Sie sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen und sie wollen Jesus nachfolgen, das auch sichtbar darstellen.